Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Der FTX-Kollaps erschüttert die Kryptoindustrie und untergräbt das Vertrauen, das sich Firmen mühsamst aufgebaut haben. Gibt es jetzt überhaupt noch eine Zukunft für Decentralized Finance? Und wenn ja, wie sieht diese aus? Das diskutiere ich heute mit Maximilian von Wallenberg, dem CEO des deutschen Krypto-Startups Ultimate. Herzlich willkommen im Podcast, Max.
Hallo Jakob.
Schön, dass du dich heute zuschaltest. Ich sage nur drei Buchstaben. FTX, was ist da dein Zwischenfazit? Wie schlimm ist es? Wie schlimm ist die Kryptoindustrie angegriffen?
Ja, es ist natürlich schwer, das momentan zu sagen, aber es sieht ziemlich übel aus, was da passiert ist. Ne? Also da ist schon sehr viel Vertrauen verloren gegangen, vor allem was Retail-Consumers angeht, die natürlich erstmal auch zentral oder zentralisierten Exchanges vertrauen. Ja? Und das ist für die meisten Leute so der erste Dip in die Kryptowelt, läuft halt über Centralized Exchanges und ja, also ist für die ganze Industrie ziemlich desaströs.
Jetzt sind da, glaube ich, mittlerweile die Behörden in den USA auf den Bahamas dran, das aufzuklären, was da genau passiert ist. So aus meiner Wahrnehmung heraus, der Kernfehler liegt ja irgendwie auch darin begraben, dass die Kunden, das sind Privatinvestoren, aber auch institutionelle Investoren, haben Sam Bankman-Fried ihre Crypto-Assets anvertraut und der hat dann offenbar, gilt natürlich noch die Unschuldsvermutung, aber hat offenbar im Hintergrund dann andere Dinge damit getan, als einfach nur auf sie aufzupassen. Was denkst du, muss man das künftig verhindern? Fehlt es da an Transparenz? Wie muss man künftig mit diesem Thema umgehen?
Ja, also du sprichst schon das Richtige an. Transparenz hier ist super wichtig. Man sagt ja eigentlich in der DeFi oder dezentralen Finanzwelt, don't trust, verify. Ja? Also das Schöne eigentlich an der transparenten oder an der Blockchain ist, dass wirklich alles nachweisbar und verifizierbar ist. Das Problem ist halt nur, sobald man seine Coins bzw. Tokens in einen zentralen oder zentralisierten Exchange gibt, dann hat man die Kontrolle nicht mehr. Ja, und es ist halt einfach momentan keine Möglichkeit da, diese sogenannten Proof of Reserves, das jetzt viele Exchanges eben machen, nachzuweisen. Ne? Also da muss man einfach den Leuten vertrauen. Und jetzt im Zuge der ganzen FTX-Krise kommen die Exchanges halt alle nach vorne und sagen, okay, hier sind unsere Proof of Reserves, wir haben die Gelder wirklich. Ist natürlich auch schwierig zu sagen, was ist denn da die Liability, die dahinter steht. Ne? Also ist ja auf der einen Seite schön zu wissen, dass die Reserven da sind. Ich glaube, es ist schwer zu sagen, ob das bei FTX vielleicht sogar vor ein paar Wochen auch noch der Fall war und ob die halt dann einfach kurzfristig verliehen wurden oder übertragen wurden. Das ist halt immer sehr schwer zu sagen. Und deswegen sind wir immer so starke Verfechter von tatsächlich der Non-Custodial Kryptowelt. Heißt also, ich habe meine eigenen Keys, mir gehören meine Assets selber. Und niemand anders hat Zugriff drauf als ich. Ja. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir uns eben für Non-Custodial Wallet entschieden haben. Und die heutigen Wallets sind einfach noch sehr, sehr schwer und umständlich zu nutzen, weswegen die meisten Leute noch über zentrale Exchanges gehen. Aber unserer Meinung nach ist das auch ein starkes Usability-Problem, das lösbar ist, was wir eben angehen. Und aber auch natürlich ein Vertrauensproblem, was die Teams angeht. Auf beiden Seiten greifen wir an.
Ja, ich habe Ultimate von Anfang an mitverfolgt und ihr seid ja eine von mehreren neuen, sag ich mal, Smartphone-Wallets, Software als App, die sich so als Zugangstor zur tiefer Welt positionieren. Wie sieht das in der Praxis aus? Also meinem Verständnis nach ist man mehr oder weniger seine eigene Bank, also ich muss mich selber darum kümmern, dass diese Crypto-Assets in dieser Wallet drin gespeichert sind. Wenn da was passiert, bin ich dann selber schuld. Aber so in der Praxis, wie kann man sich das vorstellen?
Also du hast einen Satz gesagt, dass die Assets in der Wallet gespeichert sind. Das ist nicht ganz korrekt. Also was in der Wallet passiert, ist eigentlich, dass dort deine Keys sind gespeichert, beziehungsweise nicht in der Wallet oder an der Company selber, sondern geht nur ein bisschen komplexer, sondern im Endeffekt gibt dir das Wallet die Verwahrmöglichkeit für deine Keys, ja, deine eigenen, und die Assets liegen aber auf der Blockchain. Das heißt, du kannst theoretisch von jedem Wallet, wenn du deine Keys, die du dann eben hast, in auch andere Wallets exportierst, kannst du darauf zugreifen. Und das ist halt das Schöne daran, dass du eben als Wallet-Provider nicht der Einzige bist, sondern einfach jeder Zugang hat, der eben seine Keys besitzt. Ja? Also du hast eben dieses Risiko des Providers nicht mehr. Selbst wenn jetzt zum Beispiel Ultimate oder Unstoppable Finance, was unsere die Company dahinter ist, wenn es uns nicht mehr gibt, ja, wirst du immer noch über deine Keys zu anderen Wallets gehen können. Das gibt den Leuten halt starkes Vertrauen, dass sie sagen, okay, ich bin hier nicht abhängig von einem zentralen Anbieter.
Okay, und deswegen ist ja auch einer eurer Grundsätze, your keys, your coins. Und das hast du gerade beschrieben. Aber das heißt, wie gesagt, ich muss da sehr gut drauf aufpassen. Ich bin in der Eigenverantwortung. Der Zugang, also meine Keys, die muss ich mir selber abspeichern. Da gibt es ja auch die die 24 Wörter, die berühmte Seed Phrase. Kannst du das vielleicht mal nochmal erklären? Wie macht man das in der Praxis? Ja, weil viele Leute sind natürlich mit Krypto vertraut, sind vielleicht bei Bitpanda, bei Binance, bei Coinbase, aber da hat man ja mit der Non-Custodial Wallet, wie ihr sie anbietet, ja eigentlich nichts zu tun. Aber was muss man in der Praxis machen?
In der Praxis bekommst du, wenn du bei uns ein Wallet kreierst, 12 Wörter. Das sind auch ganz normale Wörter wie, also sind alle auf Englisch, ja, Cake oder Tree oder Dog. Ja, und davon kriegt man eben 12 Stück. Und wenn man die eben zusammensetzt, kann man, wenn man sie in Wallets eingibt, die kompatibel sind mit der jeweiligen Blockchain, sei es Solana oder Ethereum, einfach sein Wallet wiederherstellen. Und das ist im Endeffekt eine Decryption, dass diese 12 Wörter einen Private Key, das ist sozusagen der Schlüssel zu meinem Blockchain-Konto, ich vereinfache das jetzt alles mal, irgendwie deciphered und dann stellst das Konto wieder her. Ja, und so funktioniert das. Bei uns ist es sogar noch so, dass man die Möglichkeit hat, optional auch seine Keys auf der iCloud oder auf dem Cloud Drive, zum Beispiel bei Android, Google Drive, zu speichern. Der Grund, warum wir das anbieten, ist, dass die meisten Leute, nämlich 95%, zweiten Faktor haben, auf ihrem Apple Wallet zum Beispiel oder ihre Apple iCloud, weil Apple das voraussetzt, um Apple Pay zu benutzen. Und da fühlen wir uns sehr gut damit, dass wir Leuten sagen, hey, es ist genauso sicher wie sozusagen alle deine Passwörter, die du in der Apple Keychain speicherst und auch alle deine Apple Pay Zugänge. Und da fühlen sich die Leute auch sehr gut mit dabei und ist aber optional, also man muss das bei uns nicht machen. Aber wenn man halt sozusagen sein Telefon verliert, neues iPhone, die App installiert, sich in iCloud einloggt, wäre das Wallet komplett wiederhergestellt.
Okay, also diese Seed Phrase kann man in der iCloud oder in der Google Cloud abspeichern. Das gefällt jetzt nicht jedem, aber die Option gibt es auf jeden Fall.
Und wichtig, ganz kurz, das läuft halt nicht über uns. Ja, also wir haben nie Zugang zu einer Seed Phrase von einem Nutzer. Das läuft nie über unsere Server. Also es geht immer entweder direkt vom Nutzer, vom Telefon an die iCloud oder an die Keychain. Aber bei uns läuft hier nichts.
Okay, und jetzt habe ich dann eben meine Keys, meine App, also sprich Zugriff auf die Crypto-Assets, die mir zugeordnet sind. Was kann ich dann in eurer App damit machen? Es bleibt ja nicht dabei, das einfach zu speichern, sondern man will ja auch handeln damit.
Ja, viele verwahren einfach nur und sagen, okay, ich fühle mich da gut dabei, dass ich hier meine Werte habe und akkumuliere, kaufe über Overtime. Für viele Leute fängt natürlich das alles erstmal an mit, ich habe Euro auf dem Konto. So, da fängt es, ne? Also es ist ja nicht so, dass die Leute schon Kryptowährung haben. Und wir bieten auch eine Brücke an über einen Provider, der nennt sich MoonPay. Wir werden bald auch noch weitere Provider dazufügen, auch sehr namhafte, die mit neuen Produkten launchen. Diese Brücke eben von Fiat-Geld, also Euro, hin zur Kryptowährung. Dort muss ich mich dann eben auch verifizieren über KYC und kann dann sozusagen direkt von meinem Bankkonto auf meine Wallet Kryptowährung transferieren, beziehungsweise es wird dann getauscht. So, das kann man machen. Ich kann auch in der Wallet bei uns Währungen tauschen, also Kryptowährung gegen Kryptowährung. Ganz oft ist es so, dass ich gegen Stablecoins, also eigentlich so kann man auch vergleichen mit dem Euro, der dann in Stablecoin-Format auf meinem Wallet liegt, in Token-Format, kann ich tauschen. Und was wir auch anbieten, ist verschiedenste Optionen, zum Beispiel einmal staken, also ich kann Zinsen verdienen auf meine Kryptowährung und ich kann auch aktive Handelsstrategien, wie zum Beispiel Friction, das wir anbieten, beziehungsweise den Partner haben wir integriert, kann man direkt aus unserer App nutzen. Und bei den meisten anderen Wallets ist es so, dass ich mich dort über sehr komplexe In-Wallet-Browser erstmal verbinden muss, komische Nutzererfahrungen habe und das vereinfachen wir alles.
Okay, und würdest du jetzt sagen, ist das die Zukunft der Kryptowelt, dass man quasi selbst für seine Keys verantwortlich ist und von dort aus, von einer Wallet, sei es jetzt, dass die als Hardware-Wallet wie Ledger daherkommt oder als Software-Wallet wie eure und von dort dann auf dieses DeFi-Universum zugreift. Ist das die Zukunft? Und Anschlussfrage, sind dann die zentralisierten Exchanges somit langfristig abgeschafft?
Ich glaube, das ist die Zukunft, ja. Weil die Leute wollen einfach ihre Assets wirklich selber besitzen und einen riesen Vorteil von der Blockchain ist eben, dass ich eben nicht einer Drittpartei vertrauen muss. Ja, und man sieht auch schon bei großen Exchanges wie Coinbase zum Beispiel, dass die auch ihre Wallets ausbauen. Also Coinbase Wallet ist sozusagen auch ein Non-Custodial Wallet wie unseres. Und das ist einfach die Brücke zur DeFi-Welt. Und desto mehr Produkte in der DeFi-Welt angeboten werden, also desto mehr Investmentmöglichkeiten, desto mehr Token-Optionen, auch Stichwort Real-World-Assets, also wenn ich echte Das heißt, sind es Aktien, ne, Real Estate, Kunst, alles Mögliche als Token handelbar sind, wird per se erstmal über dezentrale Architektur abgebildet. Und deswegen glauben wir, dass das die Zukunft ist, ja.
Hm. Auch Binance ist ja in dem Feld mittlerweile unterwegs, die haben wir vor mehreren Jahren Trust Wallet zugekauft. Funktioniert ja eigentlich sehr ähnlich, oder?
Und eine eigene Chain, Binance Smart Chain auch, wo sie wirklich auch viel, viel Fokus drauf legen, dass komplette DeFi-Universen sich darauf abbilden. Und ist mittlerweile, glaube ich, auch schon die drittgrößte Chain, was Volumina angeht. Wir sind nicht ganz sicher, aber ja, sowas in der Richtung.
Okay, alles klar. Und ihr habt euch als Startup ja nicht für Binance Smart Chain entschieden, sondern für Solana. Warum gerade Solana?
Wo wir uns entschieden haben, und das stimmt auch immer noch, wir glauben stark an das Ökosystem. Also es sind sehr, sehr gute Teams in dem Feld unterwegs, auch im DeFi-Bereich. Also momentan ist Solana eher bekannt für NFTs, Gaming, weil es eben schnell und auch für Kleintransaktionen sinnhaft ist. Aber DeFi kommt immer mehr auf der Chain und auch Sachen wie Payments zum Beispiel, Money Transfer, wenn man sich Teams anschaut wie Circle, was USDC macht, die bauen jetzt auch eine Brücke zu Solana und wirklich auch große Payment-Anbieter beginnen, wie zum Beispiel Stripe, auf Solana zu bauen, und wir glauben halt, dass ein großer Retail-Use-Case funktioniert nur, wenn die Chain günstig ist, und da haben wir einfach gesagt, okay, welche Blockchain passt, wo wir uns entschieden haben, das war letzten September, und da war Solana, ist immer noch ein sehr großes Ökosystem an Buildern, also an Teams, die darauf bauen, und es war günstig, und Ethereum bauen wir auch, also es kommt sehr, sehr zeitnah, aber wir haben eben in Solana gestartet, weil es damals noch sehr viel günstiger war als Ethereum.
Ja, letztes Jahr war Solana sicher eines der heißeren Eisen am Kryptomarkt. Aktuell sieht es eher düsterer aus. Durch die ja doch starke Verbandelung mit FTX ist Solana ja derzeit, schaut es nicht so gut aus. Und du hast gerade gesagt, ihr werdet zeitnah dann auf Ethereum starten. Ist das mittelfristig nicht eher auch die bessere Lösung, jetzt auch nachdem Ethereum nach dem Merge dann doch einiges weitergebracht hat und der Unterschied zu diesen Alternativen zu Ethereum ja immer geringer wird, oder?
Also wir sind Chain-agnostic, sagen wir. Also für uns ist es eigentlich egal. Wir schauen einfach, wo will der Nutzer hin? Also vor allem, welche Produkte will der Nutzer investieren? Und wir wollen als Wallet der Zugang sein zu allen Möglichkeiten, die man in der dezentralen Welt hat. Stand heute ist tatsächlich DeFi auf Ethereum signifikant größer. Ja, und wenn das auch so bleibt, wird auf der DeFi-Seite sicher Ethereum unser Fokus sein, aber es gibt ganz viele Use Cases, die auf Solana vielleicht auch sehr viel größer sind. Stichwort Payments, Money Transfers, auch der Bereich NFTs etc. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sich auch dort signifikante Liquidität entwickelt. Und ich muss auch sagen, zu Themen wie Order Book Based Exchanges, also wirklich, wo man sehr, sehr hohe Frequenz an Blockchain-Transaktionen braucht, ist Solana einfach sehr viel besser noch als auch Layer 2, also Scaling-Lösungen auf Ethereum. Insofern, da ist das Rennen noch nicht gewonnen.
Okay, also du meinst, Solana kann sich auch nach dieser FTX-Pleite wiederholen?
Ich glaube, das ist viele Teams erwischt. Also eins der großen Probleme ist, dass viele Teams auf FTX ihre Treasury-Gelder hatten. Ne? Also das ist gar nicht nur so, dass die Solana-Chain selber ein Problem hat. Also nämlich, das liegt daran überhaupt nicht. Also das ist genauso gesund wie vorher. Das Ökosystem, wir waren gerade in Lissabon auf der Breakpoint-Konferenz, was da gebaut wird, ist wirklich fantastisch, aber es wird natürlich einige Teams, die einfach aufgrund von Vertrauen in FTX dort ihre Gelder geparkt haben, und der Nähe zu Solana wird es schon erwischen. Ich glaube aber, langfristig wird sich das Ökosystem erholen und wir sind weiterhin sehr bullish auf Solana.
Was ist eigentlich mit der mit Abstand wichtigsten Blockchain der Welt, Bitcoin? Da gibt es natürlich eine viel langsamere Entwicklung, aber trotzdem gibt es immer mehr Startups, die auch sagen, sie wollen DeFi auf der stabilsten Blockchain aufbauen, auf Bitcoin. Ist das auch für euch mittelfristig zumindest interessant?
Wir schauen es uns an, absolut. Also Bitcoin hat ja was sehr Interessantes dort, das Lightning Network mit Taro, das sehr stark im Fokus steht und auch gerade für Payments sehr, sehr interessant ist und auch sehr, sehr performant. Schauen wir uns an, absolut. Momentan gehen wir eigentlich eher dahin, wo die Liquidität ist. Die ist Stand heute noch auf Ethereum und Solana und teilweise auch auf anderen Chains. Aber wie gesagt, wir sind relativ agnostik, und wenn wir merken, da ist viel Demand dafür, nicht nur Bitcoin Storage, sondern eben auch DeFi auf Bitcoin, sind wir die Letzten, die dann nicht integrieren würden. Also wir machen es.
Okay, alles klar. Und ich habe nachgeschaut auf LinkedIn, du warst ja früher auch CEO der Börse Stuttgart, der Digital Exchange. Also sage ich jetzt mal ein eher traditionellerer Player der Finanzindustrie, jetzt mal im Vergleich zu Altimed oder anderen. Aber die haben sich dann auch stark Krypto geöffnet. Was würdest du sagen aus dieser Erfahrung heraus? Welchen Effekt hat FTX und dieser Kollaps auf die Finanzindustrie? Denken sich die jetzt, oh Gott, Finger weg von dem Ding? Oder denken sie sich, umso mehr braucht es uns als traditionelle, als vor allem regulierte Unternehmen in dem Bereich und gehen jetzt stärker da rein? Was wäre deine Analyse?
Ja, ich glaube, Vertrauen in Regulatorik ist natürlich noch wichtiger jetzt, als wie es vorher war. Also ich meine, wenn man sich überlegt, FTX war in den Bahamas, ich sage schon war, ja, nachdem sie insolvent sind, kann man, glaube ich, da schon in der Vergangenheit sprechen. Die Börse Stuttgart ist in Deutschland, das ist auch mit der im Endeffekt die das ausschlaggebende der Faktor, dass sie immer sagen, alles ist in Deutschland basiert. Und ich glaube, per se ist natürlich für den zentralen oder zentralisierten Kryptomarkt diese extremen Preisverfälle, die wir jetzt gesehen haben die letzten Wochen und auch die Volatilität erstmal nicht gut, gerade was auch Anleger angeht, die etwas konservativ unterwegs sind. Die sind da jetzt ein bisschen vorsichtiger, aber per se mal ist eine Börse bzw. ein Handelsplatz, der starkes Vertrauen genießt und das auch als sich auf die Fahnen schreibt, da schon gut platziert.
Lass uns zum Abschluss noch einen Blick in die Zukunft werfen und keine Sorge, es kommt keine Preisprognose-Frage, aber es kommt die Frage nach dem Jahr 2024, denn da soll ja mit MiCA die neue EU-Regulierung für Crypto-Assets kommen. Was erwartest du dir davon? Wird das dann wieder in den Krypto-Sommer hineingehen? Kann das so eine Signalwirkung haben, dass sich die Branche und vor allem alles, was um der Branche herum passiert, dass sich die denken, so jetzt gibt es endlich mal klare Regeln, jetzt kann das endlich vernünftig wachsen?
Also klare Regeln sind wichtig, sprichst du einen guten Punkt an. Das ist uns auch sehr wichtig, dass wir genau wissen, wie müssen wir entwickeln, auf was für Features müssen wir entwickeln, um auch compliant zu sein. Wir sprechen sehr, sehr aktiv mit Regulators und wirklich sind da auch sehr stark eingebunden, weil wir auch wollen, dass die Regulatorik in die richtige Richtung läuft. Und wir sagen immer DeFi Native Regulatorik ist. Also das Schöne an der Blockchain ist eben die Transparenz. Das heißt, man kann eigentlich Regulatorik so drumherum bauen, dass es sehr viel besser funktioniert eigentlich als in der traditionellen Welt. Und wir glauben, wenn MiCA kommt, werden wir sicher auch Produkte adaptieren müssen für gewisse Märkte. Das werden wir auch tun. Das Gute ist, als Firma selber sind wir extrem gut aufgestellt. Ich als Gründer, Peter Groskopf als Gründer, wir haben schon einige regulierte Firmen mit aufgebaut, mit Solaris, Börse Stuttgart. Das heißt, wir fühlen uns sehr, sehr zu Hause in dem Umfeld und, glaube ich, können diese Brücke zwischen TradFi, also traditioneller Finanzwelt, und eben DeFi sehr gut auch in der regulatorischen, im neuen regulatorischen Umfeld überbrücken.
Alles klar, das heißt, Altimed, dein Startup, ihr nutzt den Kryptowinter, der jetzt nochmal verschärft wurde, zum Bauen der nächsten Generation an DeFi-Services.
So sieht's aus, genau.
Alles klar, super. Max, vielen Dank fürs Interview.
Perfekt, vielen Dank. Ciao.